Du musst erst sterben, bevor du lebst. Zugegebenermaßen, das Thema ist geklaut von Hans-Peter Reuer, also der Titel, die Überschrift. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich liebe diese Jahreszeit Frühling, wo die Natur so aufbricht, wo alles blüht und sprost, besonders wenn so ein paar warme Tage sind und die Blüten auf einmal da sind an den Bäumen, an den Blumen und so weiter. Und gleichzeitig empfinde ich in der Frühlingszeit immer so einen gewissen Schmerz. Es ist irgendwie dumpf, weil die Passionszeit jedes Jahr da ist. Und weil ich dran denke, dass Jesus mitten aus der Frühlingszeit des Lebens rausgerissen wurde und sein Leben brutal beendet wurde. Ich lese uns einen kleinen Ausschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Unser Abschnitt geht so los: Es waren aber Griechen auf dem Fest. Die wollten Jesus gerne sehen. Die hatten also in ihrem Leben eine Sehnsucht. Wenn du mal weiterklickst. Die hatten eine tiefe Sehnsucht in ihrem Leben. Ich wünschte, es gäbe viel mehr solcher Leute auch heute. Ich habe das ganz selten erlebt in meinen inzwischen 35 Jahren Dienst. Ich erinnere mich noch einmal in Zirndorf, da kam ein Mädchen zu mir, ich glaube, das war nach einem Jugendgottesdienst oder nach der Jugendstunde, da hat sie gesagt: Kannst du mich bekehren? Das war ganz nett ausgedrückt, aber ich konnte das ja nicht für sie machen. Sie hat sich nicht an diesem Abend, aber dann später bekehrt. Aber es ist eigentlich selten passiert, dass Leute einfach so kamen. Hast du diese Sehnsucht? Ich rede mal mit du bei der Predigt, weil mir geht es nicht um eine Predigt und einen Vortrag von mir. Ich gehe davon aus, dass Gott reden möchte zu uns ganz persönlich, und er macht es nicht so förmlich. Der spricht uns direkt an. Unsere gesamte Kultur ist vom Hellenismus geprägt. Und wenn wir nochmal weiterklicken, der Hellenismus, der ist durch Alexander den Großen entstanden, der ein riesiges Weltreich, das griechische Weltreich, zusammen erobert hat. Und von der Kultur der Griechen sind wir durch und durch geprägt hier im christlichen Abendland. Es geht schon in der Schule los, wenn man das Alphabet lernt, Alpha, Beta, Gamma, davon kommt das Wort, also vom griechischen Alphabet her, kommt unser Wort Alphabet. Fast alle Schulfächer haben griechische Namen: Biologie, Geographie, Geometrie, Arithmetik, Physik, Optik, Akustik und was da alles die Unterfächer sind. Die Griechen hatten schon berühmte Philosophen. In der Medizin wimmelt es von griechischen Begriffen. Von der griechischen Kultur ist uns unheimlich viel überliefert. Aber das eine auch. Der Grieche, überhaupt der antike Mensch, redet nicht gern vom Tod und vom Sterben. Bilder vom Sterben findet man ganz selten, obwohl man viele Skulpturen hat, viele bildliche Darstellungen aus der Zeit des Hellenismus, aus der griechischen Kultur. Es sind fast immer junge und gesunde Menschen. Behinderte kommen so gut wie nicht vor. Selbst auf den attischen Grabsteinen, wenn man sich umschaut, fällt auf, dass die Verstorbenen in jugendlichem Alter dargestellt werden. Und das ist ja so eine neue Mode bei den Todesanzeigen. Ich komme ja in das Alter, wo man die langsam liest. Da sind heutzutage immer Bilder da, aber das sind immer Bilder, die nicht in den letzten 2 Wochen aufgenommen wurden, sondern irgendwann, wo der Mensch noch einigermaßen gut ausgeschaut hat. So sind wir. Wir sind durch und durch von dieser griechischen Kultur geprägt, die das Sterben immer weggeschoben hat. Das hellenistische Ideal ist der Junge, der Schöne, der Ästhetische, der gesunde Mensch. Schönheit ist Trumpf. Behinderung hat keinen Platz. Wir verdrängen das Leid, den Tod schieben wir möglichst ab ins Altenheim. Aber hier in unserem Bibeltext, da tauchen Griechen auf und die sagen, Herr, wir möchten Jesus gern sehen. Ich muss ehrlich sagen, solche klopfen viel zu wenig an meiner Haustür. Die klopfen und sagen, Günther, ich möchte Jesus sehen, zeig mir den. Welchen Jesus wollten denn diese Griechen damals sehen? Also wenn man so schaut, wo das vorkommt in der Bibel, unmittelbar nach Kapitel 11 vom Johannesevangelium. Johannes 11 war die Erweckung des Lazarus von den Toten. Aha. Sie wollten den Jesus sehen, der Tote auferweckt, schätze ich einmal. Der 2 Kapitel vorher einen Blindgeborenen geheilt hat und das Augenlicht wiedergegeben hat. Ich vermute, dass sie Jesus sehen wollten, der Kranke gesund macht, der Aussätzige reinmacht, der Menschen anzieht wie ein Magnet, sogar Kinder und Ausgestoßene und Unterdrückte in die Gesellschaft zurückbringt, der Gebundene frei macht, der Stumme zum Reden bringt, der vor den Großen nicht katzbuckelt, sondern die gehen manchmal wie betrüppelte Hunde von ihm weg. Den Jesus, der das Leben versteht, bei dem Menschen aufatmen und Menschen Freiheit spüren. Ich glaube, das war alles zu erleben in der Nähe von Jesus. Den wollten sie wahrscheinlich sehen, der den Menschen wieder im umfassenden Sinne heil macht, weil die Griechen wussten auch, dass im Leben viel kaputt ist. Und es ist bis heute so, bei allen Erfindungen der modernen Kultur und Wissenschaft und sonst was. Mein Vater hat jetzt eine schwere Diagnose diese Woche bekommen. Und dann stehen wir plötzlich so hilflos da. Könnte das eine Ursehnsucht sein in uns Menschen? Als Gott die Erde schuf und sein Werk vollendete, stand Kosmos da. Kosmos bedeutet auf Deutsch übersetzt, kommt auch aus dem Griechischen, Schmuck. Also Kosmetik, sich schmücken. Als Gott Himmel und Erde schuf, hat er den Kosmos gemacht. Das war ein Schmuckstück. Er hat sich die Note 1 gegeben. Siehe, es war sehr gut. Was auf Zeugnissen oft zu wenig zu finden ist. Und über Gott heißt es im Psalm 104, Herr mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Welches Gottesbild hast du eigentlich? Ist Gott der Spielverderber? Oder ist er der Schöne, nach dem es sich lohnt zu streben? Ich will dich erheben, mein Gott. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Kindeskinder in der 3. Generation sollen die noch Gott preisen und in der 4. wohl dem, der das erlebt. Darum sage ich immer im AGV, wir müssen die Jüngeren ranlassen. Ich muss eigentlich abtreten. Und ich habe mir das auch überlegt, ob ich das nicht mache, um Jungen Platz zu machen. Ein Freund von mir ist ausgestiegen, Traugott Hopp, ein bisschen jünger noch als ich. Der hat mal seinen Mund weit aufgemacht und sagte, die 50 plus, die besetzen alle Leitungsstellen. Und keiner will von denen weichen. Und dann hat er gemerkt, ich selber ja auch nicht. Dann hat er es umgesetzt. Hat gesagt, ich habe meine Karriere gemacht, ich will nochmal Prediger werden. Fand ich beeindruckend. Herr, wir möchten Jesus sehen. So kommen die Griechen. Wahrscheinlich wollten sie den Wohltäter, Wundertäter, den Ganzmacher, den Totenauferwecker, den Brotvermehrer, dem, mit dem er übers Wasser gehen kann. Wahrscheinlich wollten sie diesen Jesus sehen. Und weil wir auch so ticken wie die Griechen damals, weil unsere Kultur kein bisschen anders ist. 2000 Jahren hat sie sich noch nicht weiterentwickelt an dieser Ecke. Immer noch verdrängen wir den Tod. Und weil so oft Kosmos zu Chaos wird, das Meer verseucht ist und jetzt diese ganze Fridays for Future Bewegung, die die Jugendlichen zu Recht auf die Palme bringen. Jetzt, wo wir merken, es ist so bedrohlich geworden, da kann man das verstehen, wenn Menschen sagen, Herr, wir möchten Jesus gern sehen. Und diese Griechen kommen zu Philippus und Andreas. Das sind übrigens die einzig zwei mit griechischen Namen in der Jüngerschar. Das waren ja Juden. Aber es war damals so wie heute. Also wenn man ein bisschen modern war, dann hat man sich einen griechischen Namen zugelegt, so wie man heute halt ein bisschen Denglisch spricht, also Englisch vermischt und so. Alles muss Englisch heißen. Die kommen zu Philippus und Andreas und die sagen es Jesus weiter. Und als sie zu Jesus durchkommen, da macht er das ganz ungeschickt. Wie überhaupt Jesus ist psychologisch oft nach unserer Sicht völlig falsch macht. Jetzt kommen schon mal Griechen daher, die wollen Jesus sehen. Und was sagt Jesus denen? Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und was meint er damit? Da muss man zwei Dinge erklären. Der Menschensohn, der heißt nicht einfach, so wie in unserem Begriff, wenn wir manchmal sagen Menschenskind, sondern Menschensohn ist der höchste Titel, den es damals gab für den Messias. Kommt aus Daniel Kapitel 7, Vers 13. Da ist man noch nicht lang in der theologischen Ausbildung, dann lernt man das. Da sieht Daniel die Weltreiche nacheinander und dann kam einer wie eines Menschensohn mit den Wolken. Einer, der vom Himmel kam, der Menschensohn. Und damit ist der Messias, der Weltenherrscher und der Weltenrichter gemeint. Jesus, wenn er von sich spricht, dann verwendet er fast immer diesen Titel. 79 Mal kommt es in den vier Evangelien vor. Der Menschensohn. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn, der Weltenherrscher und der Weltenrichter verherrlicht wird. Nun, bei Herrlichkeit, da haben wir auch so eine Vorstellung von schönem Blumenschmuck und Saal schön, alles wunderbar hier. Das ist so unser Begriff Herrlichkeit. Herrlichkeit in der Urbedeutung heißt aber Gewichtigkeit, Schwere. Das Wort Kavod im Hebräischen bedeutet schwer sein. Gewichtig sein. Und es soll jetzt deutlich werden, welches Gewicht dieses Leben und Sterben Jesu hat. Und dann fährt Jesus fort und sagt etwas über sein Leben. Und immer wenn Jesus Amen am Anfang sagt, dann bedeutet es nicht jetzt weghören, jetzt ist die Predigt vorbei, sondern wenn Jesus Amen, Amen sagt, wahrlich, wahrlich, wird es immer in der Lutherbibel übersetzt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ich habe hier mal so ein paar Weizenhalme mitgebracht. Und da unten sieht man noch das Wurzelwerk. Und da unten, da war auch mal dieses alte Weizenkorn. Ich komme selber von der Landwirtschaft. Und ich weiß, wenn mein Vater mit der Säwanne und mit dem Weizen im Herbst über die Äcker gelaufen hat und hat die Samenkörner ausgeworfen, dann hat er es immer getan in der Hoffnung, dass er mehr erntet, als er aussät. Sonst macht es ja keinen Sinn, wenn man den Samen wegwirft. Man wirft ihn ja buchstäblich weg. Er wird zertreten. Noch brutaler, er wird begraben, unter die Erde getan. Und dann tut sich was da unten. Sehen wir auf den nächsten Folien, wenn wir mal weiterklicken. Ja, zweiter Punkt, da geht es um das Leben. Den Vers habe ich gerade gelesen. Und wenn wir noch eins weiterklicken, das sind so die Weizenkörner. Und dann sieht man, wie so ein Weizenkorn auf dem mittleren Bild, sieht man es ein bisschen, wie das eine Wurzel bildet und wie dann nach oben so ein frischer Trieb rauskommt. Und rechts sieht man dann, das ist jetzt ein Gerstenbild aus Versehen, sieht man die Gerste mit den langen Grannen. Ja? Also der Weizen hat ja ganz kurze Grannen und es bringt viel Frucht. Und wenn Jesus dieses Wort sagt, dann spricht er von seinem Sterben. Denn wenn Jesus auf der Erde geblieben wäre, dann hätte er zwar noch vielleicht 40 Jahre leben können, er hätte noch ein paar Tote auferwecken können, er hätte noch viele Kranke gesund machen können, aber er hätte immer nur an einem Ort sein können, weil er ja einen menschlichen Körper hatte. Aber wenn er stirbt und den Heiligen Geist auf seine Jünger gibt, dann gibt es Vermehrung. Und das ist das Weizenkornprinzip. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dann geht es genau um dieses Prinzip. Jesus spricht also von seinem Leiden und Sterben. Und er tut es letztlich für dich und für mich. Als ich in Schwabach anfing, meinen Dienst, Schwabach hatte damals, ich glaube, 108 Mitglieder, da habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich will die so schnell wie möglich alle besuchen. In 3 Monaten war ich durch und es war eine meiner interessantesten Zeiten in meinem Leben. Ich habe mir von jedem Mitglied erzählen lassen, wie sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das sind für mich immer spannende Geschichten. Und bei fast allen kam das irgendwie vor. Die kamen mit dem Wort Gottes in Berührung, mit der Gemeinschaft in Berührung. Und dann kam es in ihrem Leben zu einem Punkt, wo sie sich entscheiden mussten. Können wir eine nächste Folie nehmen? Und sie merkten, Ich werde jetzt herausgefordert, mein Leben in den Tod zu geben. Jesus fährt ja hier fort, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Und sofort melden sich da 2 Stimmen in einem Menschen zu Wort. Die eine Stimme, die ist sehr skeptisch. Die sagt, kann ich das? Was werden denn da die anderen denken, wenn ich mich für Jesus entscheide? Was bildet der vorne sich überhaupt ein, dass man sich für Jesus entscheiden muss? Wenn ich mich für Jesus entscheide, bürstet mich dann Gott immer gegen den Strich und verlangt er von mir dann nur noch das, was mir gar keinen Spaß macht? Meint er es wirklich gut? Und dann gibt es so die andere Stimme, die dann auftritt und sagt, Gott ist doch gut. Probier's doch aus. Du hast doch nichts zu verlieren. Unser Leben währt 70 oder 80 Jahre, die sind schnell rum. Je älter man wird, desto mehr erkennt man das. Gott hat versprochen, wer sein Leben verliert, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Auf ihn ist doch Verlass. Lass dich doch drauf ein. Schon wieder ist die andere Stimme da, die sagt, sei kein Außenseiter. Folge dem Mainstream, der Masse. Man muss ja nicht gleich übertreiben und so überfromm sein und in die Gemeinschaft gehen. Bisschen fromm reicht doch. Alles andere ist viel zu anstrengend. Das Leben ist zu kurz, genieße es. Außerdem, du hältst es sowieso nicht durch. Und dann meldet sich diese Stimme wieder zu Wort und sagt, probier's doch mal aus. Ich helfe dir. Ich stärke dich auch. Du musst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Der Heilige Geist wird in dir leben. Vertraue mir. Lass dich nicht entmutigen. Viele andere sind diesen Weg auch schon gegangen. Merkt ihr das? Das könnte ich jetzt noch stundenlang machen. Das ist einmal diese Grundsatzentscheidung, die ein Mensch treffen muss. Bei mir war das auch so mit 21 Jahren. Es war im Januar 1979, wo ich eines Tages zu unserem damaligen Jugendbundleiter hinging. Und so nochmal, ich wusste nicht, habe ich es schon getan, so ein Übergabegebet in seinem Beisein gesprochen habe. Und wo ich damals schon mit der Frage gerungen habe, was will eigentlich Gott von meinem Leben? Ich hatte so nach meiner Begabung ausgesucht, Feinwerktechnik zu studieren. Mathe und Physik war mein Ding. Ich war in Nürnberg an der Fachhochschule, habe da prima Noten gehabt. Und während des Studiums hat mich Gott so erwischt. Und ungefähr 7 Wochen, nachdem ich so dieses Übergabegebet meines Lebens, diese Grundsatzentscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen, da hat Jesus nochmal zu mir gesprochen. Mit so einem ähnlichen Bibelwort, das war damals am 28. Februar, ihr erinnert euch sicher, das war damals die Bibellese, Matthäus 16, Vers 24 bis 28. Ich weiß es noch. Aber das ist der Unterschied, ob man Bibel liest oder ob Gott zu einem spricht. Ich weiß natürlich nicht mehr jeden Tag, was dran war, gell? Aber von diesem Tag weiß ich es noch. Und es hat mich nicht losgelassen. Und da hieß es, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und es war für mich wie Sterben. Damals war die Entscheidung gefordert, ich sollte die Landwirtschaft daheim übernehmen, den Hof als ältester Sohn. 2 jüngere Schwestern. Es stand die Entscheidung an, die Heimat zu verlassen. Mein Vater war nie irgendwo anders als in unserem Dorf gewohnt und ich bis dahin auch nicht. Es war wie Sterben und ich habe mich darauf eingelassen und ich ahnte nicht, was da alles so auf mich zukommt, aber ich würde es wieder so machen, nur möglichst schon früher als mit 21 Jahren. Ja, und so ging es dann weiter und es war eine spannende Zeit. Und ich dachte, ja, als ich in Tabor war, jetzt habe ich das kapiert, jetzt habe ich mein Leben hingegeben und jetzt ist alles in Butter. Bis an den Tag, wo ich an Lukas 8 hinkam und da stand, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich, steht im Lukas-Evangelium. Und dabei merkte ich, das ist zwar einmal wichtig, grundsätzlich diese Entscheidung zu treffen, sich zu bekehren, zu Jesus zu bekennen. Aber dann ist es auch jeden Tag neu wieder gefordert. Du musst erst sterben, bevor du lebst. Das ist das Weizenkornprinzip. Wenn dein alter Mensch gewohnt ist, zu explodieren und zurückzuschimpfen und zurückzupoltern und heimzuzahlen nach dem Motto, Rache ist süß, dann denk dran, dass der alte Mensch gestorben ist und dass der neue Mensch, der nach Jesus geschaffen ist, anders reagiert. Und wenn du ganz anders gestrickt bist, das ist so mehr meine Art, wenn du ein Leben lang gewohnt warst zu schlucken und alles hinzunehmen und auf dir rumtrampeln zu lassen. Dann sagt Gott, dein alter Mensch ist gestorben. Und der Neue ist der, der aufsteht und auch mal dagegen hält. Und der nicht alles mit sich machen lässt. Sterben heißt loslassen und abgeben. Ich habe einen Freund, der Pastor ist, dem haben sie, hat die Gemeinde kürzlich gekündigt. Dann sagte er, er war auf einer Konferenz. Und als er zurückkam von dieser Konferenz, dann ging er in der Gemeindeleitungssitzung und sagte, ich vergebe euch. Und ich werde bis zum letzten Tag, wo ich hier angestellt bin, arbeiten, als ob ich immer weiter arbeiten würde. Der hat nach dem neuen Menschen gelebt. Sein Alter ist gestorben. Seine Frau, die hat länger gebraucht. Denn plötzlich stand die Existenz auf dem Spiel. Und die tut sich ein bisschen schwerer, da nachzukommen. Und die hat es körperlich zu spüren bekommen. Mit Rheuma und ähnlichen Schmerzen. Aber nach einem Vierteljahr hat sie gemerkt, ich muss auch loslassen. Ich muss auch vergeben können. Und in dem Maß, wie sie langsam losgelassen hat und vergeben hat, sind die Schmerzen gewichen. So arbeitet Gott oft. Kargwill, Günther Kargwill, mein Namensvetter, frühere Gunzenhausener Hausvater, der sagte, hat uns Pfarrer Findeisen manchmal gesagt, am meisten haben mir die Schläge wehgetan von denen, für die ich mich am meisten eingesetzt habe. Am meisten haben mir die Schläge wehgetan in meinem Dienst und Leben von denen, für die ich mich am meisten eingesetzt habe. Ich habe einen Freund, mit dem ich sehr viel erlebt habe. Ich wäre heute nicht der, der ich bin. Wir waren ein perfektes Team. Der hatte jeden Tag neue Ideen. Ich bin immer der, der Angst hat vor jeder neuen Idee und der da eher zögerlich ist. Aber wir haben uns gegenseitig geschätzt und wertgeachtet. Und es war wunderbar, diese Ergänzung. Ich habe ihm eines Tages im persönlichen Gespräch was gesagt, was ihm nicht geschmeckt hat. Daraufhin wurde die Freundschaft abgebrochen von seiner Seite. Ich habe mich entschuldigt. Meine Frau und ich haben zusammen mit ihm und seiner Frau gesprochen. Ich habe angeboten, Mediation und alles Mögliche. Das ist jetzt 10 Jahre oder so her. Bis heute konnte ich es nicht klären. Oder ist es nicht wieder geheilt, die Beziehung? Aber mir ist wichtig geworden, loszulassen. Ich möchte schließen. Ich habe da die Flipchart. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die fangen wir irgendwie an. Es kann im privaten Bereich sein. Es kann aber auch im geschäftlichen oder beruflichen Bereich sein. Man hat festgestellt, dass uns diese Dinge, die angefangen sind, aber nicht abgeschlossen wurden, die große Krafträuber sind. Manchmal muss man das Angefangene einfach auch zu einem Abschluss bringen. Wenn ich das von meinem Freund hernehme, ich habe viel drüber nachgedacht, ich habe viel drüber gebetet. Und das, was ich von Gott gehört habe, war das, glaube ich jedenfalls, vernommen zu haben. Dieser Freund wurde leider früher nie kritisiert. Er wurde immer nur hochgehoben. Er hat es nicht gelernt, Kritik auch mal anzunehmen, zu verarbeiten. Wir sollten manche Dinge, die wir nicht ändern können, zum Beispiel abschließen, zurücklassen. Und auch im Beruflichen anderen vergeben. Das sterben lassen. Und dann schauen, was Gott draus macht. Die Griechen kamen zu Jesus und sagten: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Ich glaube, die wollten Jesus, den Wunderheiler und sonst was. Aber Jesus kommt oft ganz anders daher. Er will, dass unser alter Mensch stirbt, dass wir unseren Willen unter seinen Willen stellen und dass wir ihm vertrauen, dass er es gut macht. Ich möchte schließen mit einem Zitat von unserem früheren Werkvater, Werkdirektor, der hieß Emanuel Scholz. Und der schreibt, damit möchte ich schließen: Wenn mein ganzes Leben in Gottes Hand ist, dann ist es nicht mehr in meiner Hand. Nicht mehr in der Hand der Menschen und Verhältnisse, nicht mehr in der Hand des Teufels und seiner Dämonen, nicht mehr in der Hand eines blinden Schicksals, sondern in den Händen Gottes, der in Jesus Christus mein Vater geworden ist. In seinen Händen bin ich geborgen im Leben, im Leiden, im Sterben und in der Herrlichkeit. Amen.